Auf der anderen Seite war ich natürlich auch schon in den letzten 15, 18 Monaten in der Lage, auch Deutsche, die in unsere Kommune ziehen, direkt in Arbeitsverhältnisse zu vermitteln. Und das macht natürlich richtig Spaß, weil die Leute dann natürlich sehr, sehr glücklich drüber sind. Weil das ist, glaube ich, immer das Schwierigste, den passenden Job zu finden.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Bevor wir gleich in die Geschichte dieser Folge hier eintauchen, will ich dir heute mal was Persönliches sagen. Denn einfach aussteigen steht vor einer Entscheidung. Du weißt es vielleicht, mein Podcast feiert Mitte August sein 5-jähriges Jubiläum. Und in dieser Zeit sind über 250 Episoden entstanden mit hunderten Gesprächen, echten Auswanderungsgeschichten. Es gab Spezialfolgen mit tollen Expertinnen und Experten. Es gab im Hintergrund hunderte E-Mails, Nachrichten, Rückmeldungen und Fragen von euch, die ich natürlich alle bearbeitet und beantwortet habe. Dieser Podcast hier ist seit dem Start im August 2020 mein absolutes Herzensprojekt, das ich wirklich sehr gerne mache. Aber es ist auch ein riesiger Aufwand, der über die Jahre gewachsen ist, zeitlich und vor allen Dingen auch finanziell. Ich mache das alles allein, auch wenn es manchmal nicht so wirkt und viele denken, hier wäre eine riesige Redaktion. Nein, die gibt's nicht. Es gibt keine Redaktion, es gibt auch kein großes Team im Hintergrund. Und damit mein Auswanderer-Podcast hier auch nach dem Jubiläum weiterlaufen kann wie bisher, auch unabhängig von Werbebuchungen, habe ich vor 5 Wochen den Einfach-Aussteigen-Club gestartet. Aktuell sind wir 35 Mitglieder und das bei über 100.000 Downloads im Monat, die mein Podcast erreicht. Das bedeutet, 99,97% hören regelmäßig zu, aber nur 0,03% unterstützen den Podcast aktiv. Und ich sage es ehrlich, das reicht nicht, um hier auch in Zukunft so weitermachen zu können wie bisher. Mein Ziel sind deshalb mindestens 100 Mitglieder bis Ende August. Und wenn wir das nicht schaffen, wird es hier Veränderungen geben müssen. Ich will diesen Podcast hier unbedingt weitermachen, aber dafür braucht es eben mehr Menschen, die ihn auch mittragen. Ab nur 5 € im Monat unterstützt du nicht nur die Zukunft des Podcasts hier, du bekommst außerdem auch exklusiven Zugriff auf Bonusinhalte, wichtige Auswandererbroschüren, die ich erstellt habe, auf Spezialfolgen und du wirst natürlich Teil der WhatsApp-Community-Gruppe, wo viele Gleichgesinnte schon bereits drin sind. Wenn du meinen Auswanderer-Podcast also regelmäßig hörst, er dich inspiriert, motiviert oder eben auch nur im Alltag begleitet und du möchtest, dass einfach aussteigen so weitergeht wie bisher, dann werde jetzt Clubmitglied. Den Link zum Club gibt's in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung, in der Podcast-App. Ich weiß, für manche sind auch 5 € im Monat viel. Ich kann dir aber nur so viel sagen, diese 5 € im Monat machen hier definitiv einen Unterschied.
Mein Podcast.
In der heutigen Folge geht's nach Dänemark. Und wenn man an Dänemark denkt, dann oft an gemütliche Wohnzimmer mit Kerzenlicht, an einen Kamin im Hintergrund, ans Radfahren in Kopenhagen und natürlich auch an ein Land, das in Sachen Lebensqualität ganz vorne mitspielt. Laut UN gehört Dänemark zu den glücklichsten Ländern der Welt. Die Menschen dort leben bewusst, arbeiten weniger, aber effizient und verbringen viel Zeit draußen in der rauen, schönen Natur. Genau dorthin ist mein heutiger Podcast ausgewandert, Chris Wantja. Er hat Deutschland im Juni 2020 verlassen und ist an die Westküste von Jütland gezogen, in eine Region, die viele vom Dänemark-Urlaub kennen und immer mehr auch zum Leben wählen. 4 Jahre und 4 Jobs später ist Chris angekommen. Heute arbeitet er als Zuzugsberater in seiner Kommune und hilft dort anderen beim Start in Dänemark. Wie er das geschafft hat, sich dort ein neues Leben aufzubauen, wie die Dänen wirklich ticken und was du unbedingt wissen solltest, wenn du auch in Dänemark leben möchtest, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Chris.
Hallo.
Chris, was siehst du, wenn du bei dir in Westjütland gerade aus dem Fenster schaust?
Ich muss zugeben, ich sehe mein Auto, das steht gerade direkt vor meinem Bürofenster.
Okay, und wenn das weggefahren ist?
Ja, wenn das weggefahren ist, sieht es ganz toll aus. Wir haben hier vor unserem Haus ein kleines Beet angelegt mit sogenannten Deichgras und ich schaue einfach ins Grüne.
Ja. Weil das ist ja relativ nah an der Küste. Vielleicht kannst du so ein bisschen die Region mal beschreiben. Soweit ich weiß, ist Westjütland ja auch eine Urlaubsregion für Menschen, die also noch nicht da waren. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also alles rund um den Ringköbingfjord herum, gerade wenn es Richtung Nordsee geht, ist halt Dünenlandschaft. Ich wohne jetzt nicht direkt an den Dünen, aber so 3-4 Kilometer davon weg. Und wenn ich aus meiner Straße rausgehe, falle ich nach 300 Metern in den Fjord rein.
Okay. Ja, deine Liebe zu Dänemark überdauert schon einige Jahrzehnte, denn du bist schon als Kind mit deinen Eltern immer nach Dänemark gereist. Kannst du dich noch erinnern, was hat dir damals so gut gefallen? Also, weil andere Kids sind ja dann wahrscheinlich nach Italien, nach Spanien, nach Griechenland, ihr nach Dänemark.
Ja, ich war eigentlich nie Angler, aber ich bin als kleiner Junge dann sozusagen mit an die Mole geschleppt worden und mir wurde eine Angel in die Hand gedrückt und das war schon irgendwo ein Gefühl von Freiheit. Und vor allen Dingen habe ich es eigentlich total gemocht, das leckere Toastbrot morgens mit Himbeermarmelade zu essen.
Und du bist ja, glaube ich, auch in Kiel oder so generell im Norden Deutschlands aufgewachsen. Hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, dass es in Dänemark dann doch sehr ähnlich ist, auch vom Wetter her?
Nee, ich bin tatsächlich Westfale und komme aus einer Kleinstadt, die Coesfeld heißt, zwischen Münster und Dortmund. Bin aber sehr, sehr früh mit gerade 18 Jahren zur Bundesmarine gegangen und habe mich dann eigentlich 9 Jahre lang in Norddeutschland beziehungsweise in Dänemark aufgehalten.
Ja, eben, lass da mal kurz drauf kommen. Du warst, also erstmal freiwillig sich dafür zu melden, ist wahrscheinlich auch schon so eine Nummer mit 18, oder? Da hast du gewusst, auf was du dich da einlässt bei der Marine?
Nein, das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ich war damals sehr orientierungslos in dem Alter, wusste nicht, was ich machen sollte und habe dann einen Tipp gekriegt, geh zum Bund, da lernst du was. Und dann habe ich mir für mich selbst gesagt, wenn schon Bundeswehr, dann zumindest zu einer tollen Einheit und das war die Marine. Und was mich da erwartet hat, war mir im Vorhinein natürlich überhaupt nicht klar.
Du warst dann 3 Jahre in Dänemark stationiert. Konnte man sich das aussuchen oder hast du einfach gesagt, okay, ich mache das jetzt, weil es wurde mir gerade angeboten?
Nein, normal ist es nicht, dass man ins Ausland versetzt wird, zumindest zu der damaligen Zeit. Und ich hatte eine Stellenausschreibung gesehen für ein NATO-Hauptquartier in Dänemark. Das hat mich natürlich sofort elektrisiert, weil das auch mein Urlaubsland schon immer war. Habe mich darauf beworben und habe das dann erhalten und bin dann tatsächlich nach Dänemark versetzt worden.
Wie war das in den 3 Jahren?
Cool. Ja, weil im Endeffekt habe ich ja auch so ein bisschen meinen Traum gelebt. Ja, ich hatte geregelte Arbeitszeiten, habe im Büro gesessen und war damals jung mit 24, 25 und habe eigentlich meine Freizeit dazu genutzt, um ans Meer zu fahren, mit einer dänischen Freundin das Leben zu genießen. Das war schon toll.
Dänisch, wie ging das eigentlich am Anfang?
Also ich bin nie irgendwo zur Schule gegangen oder habe einen Dänischkurs belegt, sondern meine damalige Freundin und die Familie haben zu mir gesagt, wir sprechen nicht Englisch mit dir, wir sprechen Dänisch mit dir. Das war am Anfang vielleicht schwer, aber ich war relativ zügig in der Sprache drin. So nach 5 bis 6 Monaten war ich in der Lage zu kommunizieren, ja.
Wie ging es dir, als du nach 3 Jahren dann wieder zurück bist?
Das war hart, weil ich war nach wie vor Soldat, durfte also nicht in Dänemark bleiben und musste noch für 6 oder 9 Monate zurück nach Deutschland und habe mich dann sozusagen in Flensburg gesettelt und habe dort eine Ausbildung angefangen.
Ja, weil das Ganze, worüber wir jetzt gerade sprechen, das ist ja in den 90ern passiert.
Ja.
Du bist aber erst im Juni 2020 ausgewandert. Dann war es endlich so weit, da bist du nach Dänemark. Warum hat das so lange gedauert? Also bevor du jetzt den Grund erzählst, weil der ist nochmal eine separate Frage, aber generell, warum bist du nicht früher dahin gegangen?
Ja, ich habe meine Frau kennengelernt 1995 in Hamburg und bin irgendwie dann in Hamburg auch hängen geblieben, natürlich. Ich hatte eigentlich einen fantastischen Job, genauso wie auch meine Frau. Und es war immer im Hinterkopf, nach Dänemark wieder zurückzugehen. Aber wenn man gut verdient, ein tolles Haus hat, dann überlegt man sich das natürlich zweimal.
Ja, weil viele sagen ja auch, das Leben kam dann irgendwie dazwischen und plötzlich sind eben 20, 30 Jahre weg.
Richtig, so ist es, ja.
Erzähl mal von diesem Grund, der am Ende dazu geführt hat, warum ihr nach Dänemark ausgewandert seid. Weil, also ich habe ja schon viel gehört, wir haben bald hier 250 Folgen gemacht, aber das habe ich noch nie gehört.
Also im Endeffekt ist es ja so, wenn man voll im Leben steht, in einem gewissen Alter, wo man gutes Geld verdient, meint, man hat seinen Traumjob und es verändern sich plötzlich die Prioritäten seines Arbeitgebers, dass der die Richtung halt verändert, wo man dann nicht mehr d'accord ist und nicht mehr mitgehen möchte. Und bei mir war das halt so und bei meiner Frau eigentlich auch. Und da hat sich dann halt viel verändert in unserem Arbeitsleben und wir haben dann für uns entschieden, das wollen wir so nicht mehr machen und haben dann tatsächlich von heute auf morgen gekündigt.
Genau, das ist jetzt der eine Part. Der andere Part, da geht es ja um Ferienhaus in Dänemark, wo ihr ja immer hingefahren seid.
Ja.
Was war da?
Ja, im Endeffekt ist es so, dass wir viele Jahre in ein und dasselbe Ferienhaus gefahren sind und die Eigentümer, mit denen wir uns dann auch angefreundet haben, sind dann irgendwann in das Haus eingezogen als Pensionäre, was sie dann ja dürfen. Und dann standen wir da in unser Ferienhaus und dann haben die zu uns gesagt, Mensch, kauf doch ein Ferienhaus, was normalerweise gar nicht möglich ist. Es sei denn, man hat eine Sondergenehmigung vom dänischen Justizministerium, die wir auch bekommen haben, weil ich natürlich nachweisen konnte, was ich für einen Bezug zu Dänemark habe. Ich sprach schon Dänisch. Ich habe in Dänemark schon über 3 Jahre gelebt und die haben wir dann tatsächlich bekommen, sodass wir also ein Ferienhaus kaufen konnten, bevor wir überhaupt in Dänemark gelebt haben. Und das war natürlich dann auch ein sehr guter Ankerpunkt, als wir unsere Jobs gekündigt haben.
Also nochmal so, du darfst als Deutscher generell in Dänemark kein Ferienhaus besitzen?
Nein.
Also nicht nur in eurer Region, sondern im ganzen Land nicht?
Nein, genauso ist es. Und die Dänen haben natürlich dort einen großen Wirtschaftszweig mit ihren Ferienhäusern und haben sich damals, ich glaube, das war der Maastricht-Vertrag oder sowas in der Richtung, haben sich das auch reinschreiben lassen, dass Ausländer generell keine Ferienhäuser kaufen können. Es sei denn, sie haben eine Sondergenehmigung und da muss man natürlich einiges nachweisen, wie zum Beispiel ein Bezug zu Dänemark, familiäre Bindungen und so weiter.
Das heißt, es gibt auch nicht ebenso diese ganzen Leute aus dem Ausland, die sich da Ferienwohnung kaufen, nie da sind und es dann über Airbnb vermieten.
Genau so ist es. Das ist nicht möglich.
Ach so, das ist aber gut, ne?
Ich finde das auch gut, weil man sieht ja, was in Deutschland passiert, dass teilweise Ferienregionen regelrecht ausverkauft werden und die Örtlichen, die dort eigentlich arbeiten sollen, keine Wohnung mehr finden. Das wollte man hier natürlich verhindern, ja.
Spannend. Also ihr habt dieses Haus dann gekauft, dann kam natürlich das, was kommen musste. Man fährt dann natürlich öfters in dieses Haus, weil ich glaube, so richtig mit Auswandern, es gab ja, glaube ich, bei euch nicht so der eine Punkt, sondern das war ja, glaube ich, so ein fließender Übergang.
Ja, tatsächlich. Es war eigentlich geplant, von Hamburg hier in unser Ferienhaus ist eine Fahrzeit von 3 bis 3,5 Stunden. Und es war eigentlich geplant, dass wir so alle 4 bis 6 Wochen ins Ferienhaus fahren. Und daraus wurden dann irgendwann 3 Wochen, dann wurden daraus 2 Wochen. Am Ende des Tages waren wir irgendwann fast jedes Wochenende hier oben, ja.
Und wie habt ihr dann entschieden? Weil das ist ja dann auch so die Frage, wenn wir jetzt nach Dänemark gehen, was machen wir da? Eben Jobs in Deutschland gekündigt. Was war so die Zukunftsperspektive?
Naja, ich habe natürlich kalkuliert und habe überlegt, was bekommen wir für unser Haus? Kriege ich gegebenenfalls noch eine Abfindung von meinem Unternehmen? Das haben wir natürlich alles eingerechnet und haben dann gesagt, wir gehen erstmal hoch, schauen, was sich anbietet. Und es war eigentlich geplant, dass wir vielleicht 1 oder 2 Jahre ein Sabbatical hier oben machen. Das hat sich aber relativ schnell relativiert, weil ich schon nach 2 Monaten den ersten Job hatte.
So
ist das. Planung ist manchmal nicht möglich.
Wie kommt man einfach so an einen Job?
Naja, hier in Dänemark, gerade in Westjütland, läuft halt sehr, sehr viel über Bekannte, über Netzwerk, über Verbindungen. Und ich wurde nach 2 Monaten von einem dänischen Bekannten gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, in einer Firma zu arbeiten, die aktuell gerade suchen. Hab dann gesagt, ja, why not? Und hatte dann einen Tag später schon ein Gespräch mit dem Firmenchef. Ja, und ehe ich mich versah, war ich im ersten Job.
Weil ihr da so viel Urlaub gemacht habt und du das Land schon so gut kanntest, hattest du auch das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht so eine große Herausforderung war, dahin auszuwandern, weil du ja eben schon alles kanntest?
Ich muss zugeben, dadurch, dass ich ja schon viele Jahre bei der Bundesmarine war und auch umgekommen bin und auch während der Golfkrise schon im Ausland stationiert war, war das für mich eigentlich kein großer Sprung. Aber tatsächlich für meine Frau war es ein sehr, sehr großer Sprung, auch Familie in Deutschland zu hinterlassen. Und das war mir am Anfang eigentlich gar nicht so klar. also das ist schon, für viele ist das ein großer Sprung. Für mich per se war das eigentlich keine große Entscheidung.
Ihr habt es aber wahrscheinlich beide gleich entschieden oder hattest du das Gefühl, dass du so ein bisschen mehr ziehst als sie?
Nee, ich glaube, meiner Frau ging es nicht anders als mir, auch in ihrem damaligen Job, dass sie irgendwo eine Perspektivlosigkeit sah und das so nicht weitermachen sollte. Und wenn man, ich sag mal, finanzielle Voraussetzungen hat, lässt sich das natürlich viel einfacher entscheiden, als wenn man wirklich darauf angewiesen ist, sofort einen Job zu finden.
Wie sieht euer Leben heute aus? Was macht ihr jetzt?
Also ich arbeite mittlerweile hauptberuflich für die Ringkörbing-Skerns-Kommune als Zuzugsberater für Deutsche. Und meine Frau arbeitet in einem Ferienhausbüro im Büro und als sogenannter Ferienrollgiver. Also das ist die Person, die eigentlich die Feriengäste empfängt, mit den Inhabern der Ferienhäuser kommuniziert. Ja, alles, was eigentlich dazu gehört.
Wenn ihr jetzt das neue Leben mit dem alten noch vergleicht, was würdest du sagen, wie viel Prozent ist das besser?
100. Also wir könnten uns nicht mehr vorstellen, den Weg zurück über die Grenze zu gehen, weil es hat halt so viele Vorteile und so viele angenehme Aspekte, dass das schon um Längen schöner ist als das, was ich vorher gemacht habe.
Du hast es gerade erwähnt, du arbeitest als Zuzugsberater und zwar offiziell, also jetzt eben nicht, es gibt ja viele, die so Auswanderungsberatung machen, eben auf privater Basis, mhm. Du machst es offiziell für deine Kommune, bist da auch angestellt. Was machst du da genau, also was beinhaltet dieser Job?
Also auf der einen Seite berate ich Deutsche, die gerne auswandern wollen, und zwar in die Ringkøbing-Skjern-Kommune. Das muss ich gleich dazu sagen, weil sonst kommen hinterher noch Anfragen für alle Dänemark-Auswanderer.
Ich will nach Kopenhagen.
Ja, genau. Und das beinhaltet natürlich eine Beratung von A bis Z, also alle Fragestellungen, die so auftauchen für eine Auswanderung. Und auf der anderen Seite trete ich natürlich auch in Kontakt mit Firmen, treffe mich auf sogenannte Kaffeemühle, also auf einen Kaffee, um herauszubekommen, ob die Firmen hier in Ringkøbing-Skjern überhaupt Deutsche einstellen wollen und was sie für Anforderungen an deutsche Bewerber haben.
Ich habe das schon im Vorgespräch gesagt, das ist ein total cooler Job. Also sowas würde ich sofort machen.
Ja, macht total Spaß, weil man sieht die Erfolge auch sehr stark, wenn zum Beispiel Leute dann tatsächlich auswandern und sich melden und sagen, hey, wir sind jetzt hier. Da berate ich die Leute natürlich auch noch weiter, wenn sie noch Fragen haben. Und auf der anderen Seite war ich natürlich auch schon in den letzten 15, 18 Monaten in der Lage, auch Deutsche, die in unsere Kommune ziehen, direkt in Arbeitsverhältnisse zu vermitteln. Und das macht natürlich richtig Spaß, weil die Leute dann natürlich sehr, sehr glücklich drüber sind. Weil das ist, glaube ich, immer das Schwierigste, den passenden Job zu finden.
Mhm. Kostet das was für die Leute?
Nein, das ist tatsächlich kostenlos für die Leute, wow, die in die Ringkøbing-Skjern-Kommune ziehen. Nehmen wir keine Erstattung für.
Ja, lass uns das mal angucken. Ich habe die letzte Statistik mal rausgesucht, der beliebtesten Auswanderungsländer. Da ist Dänemark nicht in den Top 10. Trotzdem wandern immer mehr Deutsche in den letzten Jahren gerade in den Süden Dänemarks aus. Wie spürst du das? Oder wie sieht so die Veränderung in den letzten Jahren aus, so seit 2020?
Also man muss in erster Linie mal differenzieren zwischen Sønderjylland, also Südjütland, und Mittjütland oder Westjütland. Das ist schon ein Unterschied, weil viele Deutsche, die in den Süden von Jütland ziehen, die halten sich immer noch so ein bisschen Netz und doppelten Boden frei und könnten theoretisch jederzeit zurückgehen. Und dort wohnen natürlich sehr viele Deutsche. Im Gegenteil dazu, die Leute, die wirklich nach Ringkøbing-Skjern ziehen, das sind schon von der Grenze über 2 Stunden Fahrzeit. Mhm. Und das ist dann nicht mehr so wirklich mit Netz und doppeltem Boden.
Also das heißt, da Deutsch und so können da auch nicht mehr viele.
Doch, wir sind ja eine Touristenregion und natürlich kann man da auch mit Deutsch gerade in der Touristenregion weiterkommen. Aber wenn man dann so in richtige Jobs geht, die nicht im Tourismus oder in der Gastronomie sind, da sollte man schon tunlichst sehen, dass man vorab schon Dänisch lernt.
Was sind die Gründe, warum Leute eben gerade in deine Region ziehen? Also was erzählen die dir, wenn sie kommen?
Das ist halt vielfältig. Auf der einen Seite habe ich Familien mit Kindern, die der Meinung sind, dass die Bildung der Kinder, die Erziehung der Kinder und auch das Schulsystem hier in Dänemark einfach ein besseres ist. Dann hat man natürlich die Leute, die einfach eine bessere Work-Life-Balance haben wollen, weil in Dänemark ist es tatsächlich so, hier gibt es die 37-Stunden-Woche und die Dänen legen sehr, sehr viel Wert auf Work-Life-Balance. Dann gibt es natürlich noch die Leute, die mit der Migration in Deutschland nicht klarkommen und sagen, das ist zu viel. Wo ich dann aber immer auch sage, hör zu, wenn die Auswanderer, seid ihr selber Ausländer, da müsst ihr dran denken. Und natürlich ist ein großer Teil der Leute dabei, die diese Gegend aus dem Urlaub kennen, sie einfach fantastisch finden und sich sehr gut vorstellen können, hier zu leben, ja.
Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass da auch teilweise so ein Irrglaube herrscht, eben was einen da erwartet, weil man ja so im Urlaubsgefühl hat, man kommt da gut zurecht und es ist alles viel schöner und netter, aber trotzdem ticken ja da die Uhren anders. Wie anders?
Naja, auch hier in Westjütland, in Ringkübbingskern, wachsen weder Lutscher an den Bäumen, noch sind die Wolken rosa. Auch hier muss man seine Leistung erbringen und für sein Geld arbeiten. Aber die Rahmenbedingungen sind halt andere. Also erstens mal, und das ist nicht nur gefühlt so, hier gehen die Uhren noch mal ein bisschen langsamer als anderswo. Und es wird sehr, sehr großer Wert drauf gelegt, auf die Work-Life-Balance. Das heißt, ich gebe mal ein Beispiel. Mein erster Job war in einem Laden für Outdoor-Klamotten in Wiesenne. Und mein erster Arbeitstag sollte, glaube ich, um 9.30 Uhr beginnen. Und ich als echter Deutscher war um 8:45 an der Eingangstür. Da war aber kein Mensch. Und tatsächlich kam die Chefin eine Minute vor halb. Und dann wird der Laden in Ruhe aufgemacht. Und genauso zum Feierabend wurde mir dann um 5:30 gesagt, wo um 6 Uhr erst geschlossen wird, holt schon mal die Ständer mit den Klamotten rein, wo ich dann auf meine Nachfrage hin die Antwort bekommen habe, ja, wir wollen ja um 6 zumachen. Und ich stand tatsächlich um eine Minute nach 6 draußen vor der Tür. Also das ist ein Unterschied zu Deutschland, ja.
Okay. Gibt's aber auf der anderen Seite auch so den Irrglauben, den manche haben oder so Erwartungen, die sich dann nicht erfüllen?
Also, was natürlich ganz klar ist, wenn man als Ausländer kommt und ich sag mal in Deutschland als Führungskraft in einem Unternehmen gearbeitet hat, was nicht jetzt unbedingt aus dem technischen Bereich kommt, da muss man hier erstmal kleinere Brötchen backen. Wenn man die Sprache nicht fließend spricht, wird es schwer für zum Beispiel einen kaufmännischen Mitarbeiter hier dann gleich auf derselben Ebene zu arbeiten. Das heißt, viele fangen erstmal wieder von vorne an. Da muss man sich drauf einstellen.
Kurze Pause hier im Podcast und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mal Danke zu sagen. Danke an unsere Partner, wie zum Beispiel Saily, denn ohne Partner gäbe es diesen Podcast hier vielleicht gar nicht mehr, denn sie unterstützen meine Arbeit und machen es eben möglich, dass ich neue Podcast-Folgen Woche für Woche für dich produzieren kann. Und das Schöne ist, Saily hilft euch wirklich auch. Das zeigt das Feedback zum Beispiel von Inga, die mir aus Namibia geschrieben hatte. Sie schrieb, ich habe Saily vor allem zum Navigieren unterwegs genutzt. Das war echt klasse. Ich empfehle es immer fleißig weiter. Ja, das ist auch das, was ich empfehlen kann. Ich habe Saily auch ganz oft im Urlaub gerade auf Roadtrips genutzt. Du weißt, Saily ist der neue eSIM-Anbieter. Du buchst dir da einfach vorher ein günstiges Datenpaket in dem Land, in dem du unterwegs sein wirst, aktivierst dann bei Ankunft die eSIM und bist sofort sicher und eben günstig online. Was viele nicht wissen ist, der integrierte App-Locker von Saily spart dir auch noch Datenvolumen, weil er nervige Werbung unterdrückt. Und das macht gerade im Ausland echt einen Unterschied. Mit meinem Code einfach aussteigen gibt's immer noch 15% Rabatt auf deine erste Buchung bei Saily. Nutz also unbedingt den Gutscheincode. Den Link zur App und alle Infos gibt's hier in den Shownotes. Und jetzt zurück ins Gespräch. Ich erinnere mich jetzt noch an eine Schweden-Folge, die vor kurzem im Podcast lief. Da ging es auch so ein bisschen darum, dass die Menschen auch in Schweden sehr freundlich sind, aber trotzdem verschlossen. Also, dass du da nicht so richtig Freundschaften schließen kannst, die nicht so richtig knacken kannst. Wie würdest du die Dänen beschreiben?
Das kann man eventuell vergleichen mit den Schweden. Ich habe letztens mal an einem Seminar ein Webinar teilgenommen, das hieß Danish Culture. Und da wurde der Däne mit dem Deutschen verglichen. Und der Deutsche wurde als Nektarine dargestellt und der Däne als Kokosnuss. Das heißt, man muss die Schale des Dänen erstmal knacken. Aber wenn man sie geknackt hat, dann ist man eigentlich dabei. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also der Däne ist per se erstmal sehr, sehr freundlich und hilfsbereit. Aber wenn man in diese dänische Gesellschaft reinkommen möchte, dann muss man erstmal selber was dafür tun. Das heißt, man muss offen auf die Menschen zugehen und sich integrieren. integrieren in diese Gesellschaft. Und das schafft man meistens über Vereine, Ehrenamt. Also wenn man der Meinung ist, ich warte jetzt mal, bis mein dänischer Nachbar auf mich zukommt, dann ist das kontraproduktiv.
Wie ging dir das? Also hatte das schon auch damit zu tun, weil du vorher schon so viele Leute kanntest? Oder was würdest du sagen, wie du jetzt heute gesettelt bist in dieser Community?
Also ich teile das immer auf in das Privatleben und in das Berufsleben. Und im Privatleben hatten wir vorher schon dänische Bekannte und auch Freunde. Ich bin eher ein extrovertierter Mensch und für mich war das relativ einfach, auf die Leute zuzugehen. Und dadurch haben sich natürlich auch viele Kontakte ergeben. Ich habe allerdings auch festgestellt, im Berufsleben ist das ein bisschen anders. Hier ist man wirklich auf Kontakte angewiesen und da muss man wirklich was für tun. Und ich merke jetzt durch meinen Job auch als Zuzugsberater, wo ich viele Firmen besuche, dass so ein Netzwerk, das dauert, bis man das aufgebaut hat.
Also um dann auch einen Job zu finden, meinst du?
Richtig, ja.
In welches Fettnäpfchen sollte man nicht treten? Also was machen vielleicht viele Deutsche falsch?
Also ich rate vielen Deutschen, dass sie erstmal Jantes Gesetz lesen oder das Jantelohn. Das ist in Skandinavien so ein ungeschriebenes Gesetz. Das sind so die 10, 11 Gebote, die besagen, wie man sich in Skandinavien verhalten sollte. Viele Leute sagen, das schränkt so ein bisschen das Individuum ein. Aber wenn man das vorab mal liest, wird einem vielleicht bewusst, wie man sich am besten verhält. Dazu gehört zum Beispiel, glaub nicht, dass du was Besseres bist als wir zum Beispiel. Mhm. Understatement ist einfach gefragt. Der Däne, gerade in Westjütland, der mag das vielleicht nicht, wenn man mit der Tür ins Haus fällt und wie ein Sales Manager in Deutschland die Fotos auf den Tisch knallt, mein Haus, mein Auto, mein Garten. Das funktioniert hier gar nicht und wird auch gar nicht gerne gesehen.
Wie kommst du denn am besten in so einen Smalltalk? Weil das ist nämlich auch so was Spannendes. Fällt mir immer im Ausland auf, dass auch wenn du mit Leuten redest, es wenig darum geht, was machst du eigentlich beruflich, ne, was hast du für Erfolge und so weiter, sondern es geht ja um ganz andere Dinge. Wie ist das in Dänemark, so in diesen Smalltalks?
Das geht eigentlich, also ich habe es so erlebt, dass die Dänen hier in Westjütland eigentlich sehr, sehr neugierig und offen sind. Und ich habe es nie schwer gehabt, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Was ganz interessant ist, wenn man hier an einem menschenleeren Strand spazieren geht und es kommt einem jemand entgegen, der einen sehr, sehr freundlich grüßt, kann man sehr stark davon ausgehen, dass es ein Däne ist und kein Deutscher.
Okay. Was denken denn die Dänen über die Deutschen? Weil ich habe das nur auch so erlebt. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz, da sind ja sehr viele Deutsche hinausgewandert, wandern immer noch dahin. Da ist mittlerweile halt eben auch so ein Vorbehalt da, dass die Schweizer jetzt nicht so Riesenfans der Deutschen sind, wie es in Dänemark.
Ach, eigentlich glaube ich, dass die Deutschen einen ganz guten Ruf in Dänemark haben, gerade wenn es darum geht, Pünktlichkeit, Arbeiten sauber abzuschließen, Zuverlässigkeit. Dafür stehen wir Deutschen eigentlich hier in Dänemark. Also was ich feststelle, ist oftmals, dass die Deutschen, die dann ausgewandert sind, dass die mittlerweile nach ein paar Jahren kritisch gegenüber ihren eigenen Landsleuten sind, weil wir Deutschen sind schon bekannt dafür, dass wir gegenüber anderen Nationen den Zeigefinger heben und mahnen, wie man sich verhalten sollte. Und wir Deutschen sind halt auch bekannt dafür, dass wir eher miesepetrig sind und erstmal das Negative sehen. Das ist hier in Dänemark komplett andersrum. Man ist hier eigentlich sehr, sehr positiv eingestellt. Und auch die Freundlichkeit der Menschen, ob das im Privatleben ist oder aber auch bei Behörden, die ist schon sehr, sehr auffällig, ja.
Und Grund für viele, nach Dänemark auszuwandern, gerade in den Süden, sind ja die Immobilienpreise, weil du da echt günstig noch Häuser kaufen kannst. Wie siehst du das generell mit den Lebenshaltungskosten jetzt auch so in eurer Region oder im Rest Dänemarks? Ist es einfach im Süden nochmal ganz anders da an der Grenze oder kann ich wirklich auch günstiger leben?
Also ich komme ja nun aus Hamburg und Hamburg ist sehr, sehr teuer geworden. Deswegen sind die Preise zwischen Hamburg und Westjütland gar nicht so groß. Aber wenn ich aus der Peripherie in Deutschland komme, also vom Land, dann kann ich schon an der einen oder anderen Stelle einmal kräftig schlucken, wenn es darum geht, ich sag mal Käseprodukte, Alkohol oder Fastfood zu kaufen. Das ist schon sehr teuer hier. Auf der anderen Seite habe ich natürlich den Vorteil, dass ich in Westjütland relativ gut Immobilien kaufen kann. Wir sagen hier in Westjütland immer, ich kriege relativ viele Quadratmeter für mein Geld, weil die Preise nicht so hoch sind wie jetzt in Großstädten in Deutschland. Also das ist schon sehr, sehr bezeichnend, dass man hier sehr viel Quadratmeter für sein Geld bekommt.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ja, wir zum Beispiel, wir haben uns an der Südspitze des Ringköbigen Fjords ein Bungalow gekauft, der hat so 130 Quadratmeter mit 700 Quadratmeter Grund und wir haben dafür ungefähr 120.000 Euro bezahlt. Dafür hätte ich in Hamburg vielleicht ein oder zwei Garagenstellplätze bekommen.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja, also das heißt, die Preise sind heute auch noch so oder sind die jetzt nach 4 Jahren oder 5 Jahren auch so gestiegen?
Die Preise sind nach wie vor in Westjütland sehr, sehr gut. Das mag auch daran liegen, weil viele junge Leute, gerade wenn sie studieren gehen, dann verlassen sie die Kommune und kommen oft nicht zurück. Das sorgt natürlich dafür, dass aufgrund der Demografie die Gesellschaft älter wird und viele Dänen, wenn sie pensioniert werden, ziehen oftmals in ihre Ferienhäuser und verlassen natürlich ihr Wohnhaus, weil sie es dann dürfen. Okay. Und das sorgt natürlich dafür, dass das ein oder andere Haus hier günstig zu bekommen ist, ja.
Weil du es eben noch gerade von dem Lebensmittel noch gesagt hast, so generell mit dem, was du verdienst und mit dem, was eben Restaurantbesuche, Lebensmittel, Versicherungen und so weiter kosten, würdest du sagen, du kommst damit gut klar oder muss man eben auch schon, um einen gewissen Standard zu haben, dann auch schon viel arbeiten?
Es ist immer die Frage, was hat man für einen Standard? Wir haben vorher viel, viel mehr Geld verdient in Hamburg, als wir das jetzt hier tun. Wir kommen trotzdem gut über die Runden, weil wir einfach uns auch einem gewissen Standard hier angepasst haben. Und wenn ich natürlich zum Einkaufen immer nur in die Boutique gehe, die direkt im Touristenbereich ist, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich mit dem Geld nicht hinkomme. Wenn ich aber auf Angebote achte und Angebote in Dänemark sind tatsächlich noch Angebote, dann habe ich da eigentlich keine Probleme.
Also auch für Familien siehst du das auch so, wenn man jetzt eben noch 2 Kinder hat und so und sich dann also da auch einen Job hat, dass man da am Ende gut über die Runden kommt, in Anführungsstrichen.
Doch, das sehe ich schon so. Und wenn ich überlege, als wir noch in Deutschland gelebt haben, sind wir halt 3 oder 4 Mal im Jahr in Urlaub gefahren. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Ich fahre einmal im Jahr im Urlaub und sonst habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich Urlaub brauche.
Ich bin ja bei dir gerade an der richtigen Stelle. Du hast das vorhin erwähnt, du bist mit vielen Firmen in Kontakt, vermittelst Deutsche in Jobs in Dänemark. Wo gibt's, also was für Jobs gibt's denn? Wo gibt's Jobs? Wo siehst du Potenzial eben für Leute, die sagen, okay, ich kann mir vorstellen, nach Dänemark zu gehen. Was kann ich da machen?
Also in erster Linie wird hier natürlich extrem immer zum Anfang der Saison im Bereich Tourismus gesucht, im Bereich Gastronomie. Aber was viele nicht wissen, Ringköbings Kern ist sehr, sehr stark, wenn es um Produktion geht, um Metallbau, um Maschinenbau. Solche Firmen sind rund um den Fjord sehr stark angesiedelt. Ich glaube sogar am stärksten in ganz Dänemark. Das heißt, Leute, die handwerklich begabt sind, also eine handwerkliche Ausbildung haben, aus dem Maschinenbau kommen, Metallbauer, Schweißer, die haben hier sehr, sehr gute Jobmöglichkeiten. Ich muss aber auch im Generellen sagen, in Dänemark ist man anders eingestellt, wenn es darum geht, Arbeitskräfte zu generieren. Hier steht eigentlich nicht die Ausbildung im Vordergrund, die man hat, sondern hier steht die Person im Vordergrund, der Charakter. Und oftmals ist es durchaus möglich, wenn man gar nicht die Ausbildung hat, die gefordert wird, man aber charakterlich oder von der Person her reinpasst, man sozusagen von der Seite als Seiteneinsteiger in vielen Jobs anfangen kann.
Was muss ich wissen, bevor ich mich bewerbe? Auch so gerade noch so mein Sprachlevel.
Also ich empfehle allen Deutschen vorab schon Dänisch zu lernen, weil das erhöht natürlich meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt um ein Vielfaches. Und da gibt es natürlich auch Angebote, um Online-Sprachkurse bei uns in der Kommune machen zu können. Die sind allerdings dann auch kostenpflichtig. Zwar nicht so teuer, wie das jetzt in Deutschland der Fall war, aber das ist durchaus möglich. Wenn man einen Dänisch-Sprachkurs macht oder vielleicht auch schon einen fortgeschrittenen Sprachkurs, glaube ich nicht, dass man fließend Dänisch spricht. Man hat aber rudimentäre Sprachkenntnisse und kann so natürlich punkten, wenn man sich hier bewirbt.
Für Leute, die jetzt eben mal konkret gucken wollen, eben was ist da möglich, die auch Kontakt zu dir suchen, wie finde ich dich am besten?
Also im Endeffekt hat die Kommune Ringköbingskern eine Internetseite eingerichtet, die heißt flüttmolwest.dk/deutsch. Dort findet man schon sehr, sehr viele Informationen zur Auswanderung und dort findet man natürlich auch meinen Kontakt.
Super, wir verlinken das natürlich in den Shownotes in der Folgenbeschreibung, da einfach draufklicken und sich umsehen. Ich fand, du hast bisher nur positiv über Dänemark erzählt und also nicht nur über deine Geschichte, sondern eben auch so die Erfahrungen, die du bisher geteilt hast. Was sind auf der anderen Seite so ein bisschen die Schattenseiten? Also was gefällt dir weniger? Was stößt vielleicht auch anderen Auswanderern negativ auf?
Also was sehr, sehr vielen Auswanderern und auch mir aufgefallen ist, ist die Tatsache, wenn man sich schriftlich bewirbt, kriegt man vielfach keine Antworten. Ich würde fast sagen, das ist in Deutschland nicht anders. Aber wenn man natürlich dann einen Job sucht, weil man unbedingt einen Job braucht, kann das schon frustrierend sein. Und ich empfehle daher auch jedem, nicht nur schriftliche Bewerbung zu schreiben, sondern Firmen direkt zu besuchen, was hier total üblich ist. Und was einfach wichtig ist zu wissen, man kommt als Ausländer. Ich weiß jetzt als Deutscher im Ausland, wie sich vielleicht Ausländer in Deutschland fühlen. Diese Erfahrung gemacht zu haben, finde ich ganz wichtig. Und man sollte deswegen auch wissen, wenn man auswandert, man braucht eine etwas dickere Haut als vielleicht andere.
Kannst du da noch ein Beispiel nennen, also von dir oder von Kunden?
Naja, im Endeffekt, es ist doch ganz einfach. Wenn ich mich auf einen Job bewerbe, was ich mal gemacht habe, Teilzeit in einem Altenheim als administrativer Mitarbeiter, ja, da sind dann 80 Bewerber. Da ist dann relativ klar, welchen Bewerber man dort nimmt. Weil man nimmt natürlich erstmal den Landsmann, weil das viel einfacher ist. Der ist ein Native Speaker, der kann fließend Dänisch, kennt vielleicht auch die Ausbildungsgänge in Dänemark viel besser. Und es wird in ganz Europa nicht anders sein, ob ein Pole in Frankreich ist oder ein Italiener in Deutschland oder ein Türke in Holland.
Und jetzt abgesehen so von der Jobseite, gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, oh, das nervt mich in Dänemark oder eben was auch anderen negativ auffällt?
In Westjütland gehen die Uhren ja wirklich zweimal langsamer. Und wenn man dann mit dem Auto unterwegs ist und hier wird tatsächlich auch 80 gefahren größtenteils, beim Abbiegen, das dauert relativ lange, bis die Dänen das schaffen.
Aber das ist alles, ja.
Ja, ich kann jetzt tatsächlich jetzt pauschal erstmal...
Wetter ist auch gut.
Ja, doch, da sprichst du was an. Also wer nach Dänemark auswandert, dem sollte klar sein, der Winter ist vielleicht ein Ticken länger und vor allen Dingen kann der Sommer auch mal ins Wasser fallen. Ja, das nervt.
Okay. Ja, normalerweise eben frage ich jetzt noch nach Tipps, was du Menschen mitgibst, die nach Dänemark auswandern wollen, aber gefühlt hast du schon so viele Tipps gegeben, so viele Impulse. Ist noch was, wo du irgendwie sagst, Leute, don't do it oder do it auf jeden Fall, wenn ihr auswandert?
Also ich würde immer in erster Linie zurückhaltend sein. Understatement ist hier tatsächlich gefragt. Jemand, der, ich sag mal, beruflich in Deutschland im Sales gearbeitet hat und es gewohnt ist, nach dem Motto Klappern gehört zum Handwerk vorzugehen, das ist hier nicht so gern gesehen.
Wenn wir zum Ende hin noch in eure Zukunft schauen, wir sprechen in 2 Jahren wieder. Wie sieht dein Leben aus? Also was für Träume, Pläne hast du noch?
Ich glaube, eigentlich bin ich schon jetzt in einer Situation, wo ich mich sehr, sehr wohlfühle. Ich würde mir wünschen, dass ich mein Netzwerk beruflich noch weiter ausgebaut habe, um anderen, die auswandern wollen, noch besser helfen zu können. Das macht mich eigentlich sehr glücklich. Ansonsten könnte ich dir jetzt nichts nennen, was ich jetzt dort großartig verbessern wollen würde.
Gehst du in Rente in Dänemark?
Ja, definitiv.
Lieber Chris, erstmal vielen Dank dir bis hierhin. Wir wechseln jetzt rüber in den Einfach-Aussteigen-Club, exklusiv für Mitglieder. Dort gibt es, wie gehabt, die Nachbesprechung zu dieser Folge hier. Dann will ich von Chris noch wissen, warum manche deutsche Familien, die nach Dänemark ausgewandert sind, das Land inzwischen wieder verlassen haben. Chris wird außerdem noch mehr dazu verraten, wie man sich ein gutes Netzwerk in Dänemark aufbaut. Und er gibt noch wichtige Tipps in Sachen Auswanderungsbudget für Dänemark. Wer also weiterhören will und meinen Podcast für die Zukunft unterstützen möchte, den Link zum Einfach-Aussteigen-Club gibt es in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Chris, dir erstmal vielen herzlichen Dank bis hierhin.
Ja, danke auch dir.
Ja, das war das Gespräch mit Chris Wantja. Infos und Links zu ihm, also wenn du auch Kontakt suchst, gibt es in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Und natürlich die Fotos aus Dänemark auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Wie hat dir diese Folge hier gefallen? Hinterlass mir doch gerne Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts, gerne mit einem Kommentar. Ich lese das immer. Ich freue mich auch gerade bei Spotify, da kommentieren regelmäßig Leute zu den Folgen. Also ich lese das immer durch, freue mich immer sehr über Feedback. Und wenn dich Dänemark generell interessiert, dann schau auch mal auf meiner Homepage, der auswandererpodcast.com vorbei. Dort sind alle Folgen nach Ländern sortiert, denn es gibt da auch noch zwei weitere Dänemark-Episoden, wenn du da mal reinhören möchtest. Vielen Dank jetzt für deine Treue, fürs Reinhören hier, für deine Unterstützung. Ich bin zurück in der nächsten Woche mit einer neuen Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.